Der politische Pausen-Podcast ist wieder da. Schön, dass Sie auch alle wieder eingeschaltet haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe heute Dr. Maximilian Schiffers zu Gast. Er ist habilitierter Politikwissenschaftler und mein Kollege an der Universität Duisburg-Essen. Er arbeitet im Bereich öffentliche Verwaltung und Public Policy und er erforscht schon sehr lange NGOs, Verbände und Interessengruppen. Schön, dass wir genau über dieses letzte Thema miteinander sprechen können. Nichtregierungsorganisationen wird heute unser Thema sein. Herzlich willkommen, lieber Max.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, was sind eigentlich NGOs? NGOs vertreten ja berechtigte, im überwiegenden Teil berechtigte Interessen und artikulieren diese Interessen gegenüber der Politik. Damit leisten sie im Grunde genommen einen wichtigen Beitrag zur politischen Willensbildung. Wie lassen sich NGOs charakterisieren in der Bundesrepublik, beispielsweise auch in Abgrenzung zu Verbänden? Denn als Nichtregierungsorganisation sind sie ja dann doch irgendwie etwas Besonderes im Interessenvertretungs Kosmos.
Genau, das ist natürlich die zentrale Frage, wo wir auch den starken Unterschied zwischen der wissenschaftlichen Beschreibung des Gegenstands, sprich Interessengruppen, NGOs, und der politischen Diskussion über Interessen in der Politik führen. Denn vorab, das zeigt die Forschung eben sehr deutlich, also die NGOs gibt's einfach nicht, sondern wir haben es mit einem sehr ausdifferenzierten Akteursfeld zu tun. Und gerade diese Unterstellung aus der Politik, dass es eben so diesen monolithischen Block gibt, der führt genau eben zu diesen Konflikten in der Diskussion. Denn wenn wir uns die unterschiedlichen Stränge in der Politikwissenschaft anschauen, die sich mit NGOs beschäftigen, sehen wir gerade eben also diese Begriffsvielfalt. So aus der Interessengruppenforschung, aus der ich ursprünglich komme, in der ich auch meine Doktorarbeit geschrieben habe, sind NGOs letztendlich ein Spezialfall von Interessengruppen. Das heißt, wir legen hier die Kriterien von Interessengruppen an, dass es eben Organisationen sind, die ein politisches Interesse haben, die aber selbst nicht zur Wahl antreten. Und dann brauchen wir eben noch weitere Kriterien, um zu sagen, wie sich dieser Sonderfall dann eben darstellt. Und in der Forschung, die ich dazu gemacht habe, gerade auch für meine Habilitation, kommen dann eben zwei Kriterien dazu, die diese besondere Art von Interessengruppe aus NGOs machen, nämlich dass wir es um öffentliche Interessen zu tun haben im Unterschied zu wirtschaftlichen Interessen und dass wir es mit einer spezifischen Vielfalt von Mitgliedschaft und Unterstützung zu tun haben. Das ist also im Unterschied beispielsweise zu einem Umweltverband oder einem Verbraucherschutzverband nicht unbedingt eine klare Mitgliedschaftsstruktur gibt, sondern dass wir hier durchaus auch sehen, dass wir wenige stimmberechtigte Mitglieder haben und einen breiten Kreis von Fördermitgliedern oder regelmäßigen Spenderinnen und Spendern, weswegen wir hier dann eben eine sehr große Organisationsvielfalt haben. Das heißt, das ist so der Grund, warum wir in der Interessengruppenforschung hier dann von einer Sonderform von Interessengruppen sprechen, wenn wir in die internationalen Beziehungen gehen. Haben wir bei NGOs eigentlich so die ganz große Klammer. Also da sind dann wirklich alles, was nicht staatliche Akteure sind, automatisch NGOs. Das sind dann auch, wenn wir an die G7 Engagement Groups denken, beispielsweise auch der BDI, eine NGO, oder DGB, der Gewerkschaftsbund, eben eine NGO, neben Thinktanks und Projektorganisationen, die wir da eben in dem engeren Kreis auch haben. Und deswegen ist dieses Label NGO natürlich politisch sehr leicht instrumentalisierbar, weil wir diese wissenschaftlich zugespitzte, auf den Untersuchungsgegenstand präzisierte Zuschreibung haben, die dann in der politischen Debatte aber natürlich verwendet werden kann, um so dieses ganz große Feindbild zu zeichnen. Wir haben
Aber bevor
irgendwelche
wir
Interessen, die nicht gewählt sind und die wir dann eben im politischen Prozess haben.
Bevor wir aber auf, du hast jetzt schon gerade Feindbild gesagt, bevor wir darauf zu sprechen kommen, das war ja jetzt schon eine schöne Abgrenzung und dann machen wir auch für unser Gespräch vielleicht sehr deutlich und klar, dass es uns um den bundesrepublikanischen Kontext, also um das deutsche politische System geht und damit dann eben würde ich gerne zwei Begriffe aufgreifen, die du genannt hast, öffentliches Interesse und Vielfalt. Denn das klingt mir natürlich im allerersten Moment schon direkt nach Demokratie. Und jetzt ist es aber so, dass viele Menschen sagen, NGOs sind ja gar nicht demokratisch legitimiert. Da würde ich ja immer sagen, na ja, klar, aber das ist ja auch gar nicht, würde man ja eigentlich gar nicht in Zweifel ziehen, das ist gar nicht strittig, oder ist es das vielleicht doch? Denn ich würde immer sagen, es gibt andere Arten der Legitimation als Wahlen, demokratische Wahlen, den Gang an die Urne, die aber trotzdem eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation in dem Sinne, wie du sie eben beschrieben hast, mit einem öffentlichen Interesse ausstattet, mit im Sinne der Vielfalt, des Pluralismus, den man vielleicht auch haben will, aber trotzdem auch ja korporatistisch, also sich zusammentun, Interessen bündelnd und dann eben gegenüber der Politik vortragend und damit doch mit einem berechtigten Interesse und letztlich auch für die Demokratie arbeitend, oder?
Absolut, das sieht das Grundgesetz ja auch genau so vor. Dieser Pluralismus ist im Grundgesetz angelegt. Wir haben die Parteien, die Interessenaggregation und Artikulation betreiben, aber wir haben ja auch die Koalitionsfreiheit, wo sich dann eben Menschen anhand von spezifischen Interessen zusammenschließen können und eben am politischen Prozess teilhaben können. Deswegen haben wir ja die Anhörungsrechte im Bundestag, in den Verbändeanhörungen im Ministerium und gerade was kommunale Spitzenverbände angeht, ja auch formal verbriefte Beteiligungsrechte. Das heißt, neben Wahlen, wo die Parteien natürlich die zentrale Rolle spielen, haben wir über diese Zuspitzung auch bestimmte Interessensbereiche, wo wir eben diese Spezialisierung und Arbeitsteilung sehen, Organisationen, die sehr lang an dem Thema dranbleiben können und sich so entsprechend auch in Expertenrollen einarbeiten können. Und das sind natürlich die Interessen, die wir in der kompletten Breite der Zivilgesellschaft sehen können, wo wir wirtschaftliche Interessen haben, wie von Wirtschaftsbereichen, Arbeitgeberverbänden, gewerkschaftliche Interessen, aber dann eben auch die Interessen von uns als Verbraucherinnen und Verbraucher, von uns als Bürgerinnen und Bürger, wenn es zum Beispiel um Menschenrechtsthemen geht oder um Umweltschutz. Und das sind ja keine Themen, die dezidiert einer politischen Partei nahestehen, sondern Umweltschutz, Menschenrechte, die sich ja direkt aus dem Grundgesetz auch ableiten.
Jetzt klingt schon so ein kleines bisschen an, dass das im Zweifel eher schwach organisierte Interessen sind, im Unterschied zu stärkeren, man könnte auch davor noch den Zusatz finanzstärkeren Interessen und dass wir da auch Informationsasymmetrien haben. In der Corona-Pandemie hast du damals einen schönen Beitrag geschrieben in der Coronakratie. Das ist ja das Band oder der Band, den ich mit Karl Rudolf Korte und Martin Florak herausgeben durfte. Und da ging es genau um dieses Thema. Was hat sich seitdem geändert? Beziehungsweise in einem Satz nochmal gesagt, in der Zeit sind NGOs sehr stark zurückgedrängt worden, beziehungsweise hatten das Problem, dass sie sich kaum mehr organisieren konnten, weil sie gar nicht darauf angelegt war, rein online zu agieren. Und gerade wenn man dann finanzschwach ist und Probleme der Organisiertheit hat, dann wird sowas in einer so exorbitanten Krise tatsächlich auch zur Existenzbedrohung. Und was hat sich jetzt danach eigentlich getan in diesem großen Feld?
Genau, also das Stichwort Organisationsfähigkeit ist natürlich ein zentrales. Also wenn wir uns hier nochmal anschauen, die Interessenvermittlung in der Bundesrepublik ist nach wie vor sehr stark von den Verbänden geprägt. Und dementsprechend sehen wir hier auch nach wie vor die großen vier, also wirtschaftliche Verbände, arbeitsbezogene Verbände, landwirtschaftliche Verbände und die Kirchen, also die großen vier nach wie vor. Und alle anderen Interessen fallen dann in kleinere Verbände. Also auch hier haben wir es organisatorisch mit einer sehr großen Spannbreite zu tun, die dann auch mit ganz ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen haben, abseits von den großen, wie wir es dann auch bei NGOs, bei Bürgerinitiativen und so haben. Und durch den Wegfall von Einnahmequellen, die zum Beispiel so durch direktes Fundraising aufgenommen werden oder Projektfinanzierung, die wir in dem Bereich ja auch sehr stark haben in der ganzen Zivilgesellschaft, wenn Projekte an Schulen beispielsweise nicht durchgeführt wurden, waren hier sehr viele Organisationen, sowohl verbandlich als auch im NGO-Bereich, natürlich herausgefordert. Hier haben wir aber sehr schnell gesehen, dass es so ein quasi Bounce Back gab. Also es sind natürlich Also es haben sich Organisationen aufgelöst, die das nicht stemmen konnten. Diese Fluktuationen sind aber gar nicht unüblich in einem pluralistisch organisierten Interessenvermittlungssystem. Und seitdem sehen wir eben auch wieder die sehr lebhafte Zivilgesellschaft, die eben herausgefordert ist durch diese rechtliche Unsicherheit mit dem Gemeinnützigkeitsrecht, das sich die alte Bundesregierung ja im Koalitionsvertrag als Reformziel noch gesetzt hat, zu dem die Ampelregierung aber nicht mehr gekommen ist, um hier eben perspektivisch diese Demokratie, relevante Demokratie, wichtige Arbeit der Zivilgesellschaft eben auch auf gesicherten Boden zu stellen. Und das ist die Debatte, die gerade eben auch in dem Bereich noch geführt wird. Das heißt, die Rückkehr aus der Pandemie ist nach wie vor verbunden mit dieser Rechtsunsicherheit, die seit vielen Jahren herrscht.
Und gleichzeitig habe ich den Begriff in der Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, NGOisierung, also eine Professionalisierung und Institutionalisierung. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen kontextualisieren, erklären, was der Begriff eigentlich meint in der Praxis, in der Realität?
Genau, das bedeutet letztendlich so eine doppelte Perspektive. Auf der einen Seite sehen wir, wie sich zivilgesellschaftliches Engagement professionalisiert und in Organisationen übersetzt. Das heißt, der Weg weg von Bewegungen hin zu ja, schlagkräftigeren Einheiten. Aber wir sehen auf der anderen Seite auch, dass sich die Strategien von Interessensakteuren anpassen. Also dass beispielsweise auch Wirtschaftsverbände, von denen die Forschung lange Zeit ausgegangen ist, dass sie vor allem auf direkte Kontakte in die Politik setzt, auf Inside-Lobbying, durch das Lernen von NGOs ihr Repertoire erweitert hat. Und diese beiden Bewegungen, diese Professionalisierung, und Strategieerweiterung aus beiden Bereichen, wirtschaftliche Interessen, gesellschaftliche Interessen, können wir mit diesem Begriff auch gut beschreiben. Also, dass wir inzwischen in der Forschung davon ausgehen, dass wir es letztendlich mit einem gemeinsamen Strategieportfolio zu tun haben, auf das sowohl wirtschaftliche Interessen als auch gesellschaftliche Interessen zugreifen können, weil auch NGOs und Public Interest Verbände inzwischen so viel Expertise haben, wissen, wie man die politische Rationalität von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, Menschen im Parlament nutzt, um hier in die Kontakte zu gehen, in die Einflusslogik zu gehen, was wir davor in den Verbänden gesehen haben und Verbände andererseits genauso gut gelernt haben, Kampagnen zu fahren, in die Reputationslogik gegenüber der Medien zu gehen. Und wir dementsprechend hier diese neue strategische Vielfalt auch in der empirischen Praxis sehen.
Das ist super spannend, weil wir dann aber auch so eine Art politische Gegenwehr vielleicht oder den Versuch einer politischen Gegenwehr gesehen haben. Jüngst das Beispiel, die kleine Anfrage der CDU-CSU-Fraktion, die am 24.02.2025 protokollarisch erfasst ist, mit der Drucksache 20-15035 in der 20. Wahlperiode für alle. Diejenigen, die das gerne noch mal nachlesen möchten, sowas lässt sich alles auf www.bundestag.de nachlesen und sehen. Also einen Tag nach der Bundestagswahl gab es da diese kleine Anfrage, die sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat. Und ich lese vielleicht einfach mal die ersten drei Sätze vor, damit man wieder drin ist und sich erinnert, was da passiert ist. Es ging nämlich darum, da heißt es, die Frage nach der politischen Neutralität staatlich geförderter Organisationen sorgt aktuell zunehmend für Debatten. Hintergrund sind Proteste gegen die CDU Deutschlands, die teils von gemeinnützigen Vereinen und staatlich finanzierten Organisationen organisiert oder unterstützt wurden. Dies wirft die Frage auf, inwiefern sich gemeinnützige Vereine, die zusätzlich noch mit Steuergeldern gefördert werden, parteipolitisch betätigen dürfen, ohne ihren Gemeinnützigkeitsstatus zu gefährden. Da hat also haben also die Unionsparteien als Fraktion im Bundestag diese kleine Anfrage an die damals noch Ampel-Bundesregierung gestellt. Und im Kern geht es im Grunde genommen darum, dass man zu viel parteipolitische Einflussnahme von gemeinnützigen Organisationen, NGOs, über die wir heute sprechen, eben vermutet hat. Jetzt will ich gar nicht so sehr über die Union sprechen, sondern vielleicht einfach diese Anfrage und das Ziel auch der Anfrage politikwissenschaftlich eingeordnet. Du erforschst ja genau diese Themen, dieses Wechselspiel zwischen diesen Gruppierungen, die Interessen an die Politik herantragen sollen und dann eben in diesem Kontext ja der Gemeinnützigkeit. Also was ist dran, was steckt dahinter und was ist letztlich auch daraus geworden?
Ich glaube, wir müssen hier nochmal einen Schritt zurückgehen und uns nochmal überlegen, warum es denn die zivilgesellschaftlichen Proteste gab, gegen die sich diese 551 Fragen richten. Es gab ja davor den Entschließungsantrag im Bundestag mit dem Fünf-Punkte-Plan zur Migration, wo die CDU-CSU-Fraktion eine Mehrheit mit der AfD herbeigeführt hat, noch im alten Bundestag. Und selbst im Bundestag hat Friedrich Merz danach ja auch gesagt, dass er es bedauert, dass hier eine Mehrheit über die Brandmauer, also mit der undemokratischen rechtspopulistischen Partei geführt oder dass das hier zu
Zustande
dieser
gekommen
Mehrheit
ist.
kam. Genau. Daraufhin gab es ja breite Proteste, also auch typische Verbündete aus der Interessengruppenlandschaft haben die CDU dafür kritisiert, beispielsweise die Kirchen, die wir als eine der großen vier ja auch haben. Und hier gab es dann Demonstrationen, nicht gegen die CDU, CSU per se, sondern gegen diesen Bruch mit der Brandmauer, gegen diese gemeinsame Mehrheit. Das wurde allerdings politisch sehr stark aufgegriffen, um sich dann einzelne Organisationen rauszusuchen, weil die 551 Fragen gingen ja dann an eine relativ kleine Zahl von Organisationen, die man sich angeschaut hat, denen man dann eben die gleichen Fragen gestellt hat. Das heißt, der Bezug auf diese Demonstrationen ist recht groß, weil im Umkehrschluss, wenn wir uns anschauen, das Thema hat sonst im Wahlkampf überhaupt keine Rolle gespielt. Im Parteiprogramm der CDU war die Thematik Gemeinnützigkeit der Zivilgesellschaft, politische Neutralität der Zivilgesellschaft überhaupt kein Thema, sondern wir sehen eben diese Verbindung durch diese Demonstrationen kurz vor der Wahl. Kam das Thema hoch, aber es findet sich nicht im Koalitionsvertrag. Und dann wurden Organisationen rausgegriffen, wie diese Omas gegen Rechts, die ja nur schwach institutionalisiert waren, aber auch Organisationen, die wir jetzt gar nicht unter dem NGO-Begriff führen würden, wie das journalistische Projekt Korrektiv zum Beispiel. Deswegen die Sprache, die wir hier finden in der Anfrage, ist das eine und dann die Zielrichtung gegenüber der Zivilgesellschaft ist das andere, weil es wird ja unterstellt, dass eine Kritik an dieser Abstimmung individuell gegen eine politische Neutralität verstoßen könnte. Und wenn wir dann uns in das Gemeinnützigkeitsrecht uns anschauen, sehen wir, dass wir die Unterschiede haben in der punktuellen politischen Tätigkeit, also gerade in den Ausnahmefällen wie nach diesem Entschließungsantrag, wo wir eben diesen großen Tabubruch einer gemeinsamen Mehrheit mit der AfD hatten und die kontinuierliche politische Tätigkeit. Und in diesen Fällen liegt ja offensichtlich keine kontinuierliche Tätigkeit vor, sondern es war die Reaktion darauf. Und hier werden eben diese beiden Bereiche vermischt. Denn diesen Ermessensspielraum, den Finanzämter haben, um die Arbeit von Vereinen der Zivilgesellschaft in Bezug auf die Gemeinnützigkeit zu bewerten, führt jetzt seit vielen Jahren dazu, dass Organisationen eben eine schlechte Planungssicherheit haben, eine lange Wartezeit für Prüfungen und diese Drohung, die hier im Raum steht, wenn ihr etwas macht, was den Machthabenden oder beziehungsweise hier den politisch Einflussreichen nicht gewogen ist, dann entziehen wir die Gelder, unabhängig davon, ob es punktuell ist oder strukturell hat in der Zivilgesellschaft natürlich stark eingeschlagen. Auf der anderen Seite hat das auch dazu geführt, zu einer Mobilisierung, zu einer breiten Unterstützung in der Gesellschaft, um eben nochmal zu betonen, wie wichtig Zivilgesellschaft ist, wie wichtig die Arbeit von NGOs ist als Lieferant von Expertise, als Hinweisgeber auf Missstände, die wir hier eben zusammenbringen müssen. Und gleichzeitig war es ein Katalysator, was wir auch sehr gut sehen in Studien, die sich seitdem das Kommunikationsverhalten angeguckt haben, dass gerade hier rechte Gruppen die Situation genutzt haben, um quasi so dieses Lieblingsfeindbild NGOs sehr stark zu bespielen, weil über dieses Label nicht demokratisch gewählt, was auch immer das bedeutet, nicht politisch neutral, mit Interessen, die den eigenen Anliegen widerstreben und der fehlenden Abgrenzung zu anderen Organisationen, diesem großen Label, das ja auch moralisch aufgeladen werden kann, hier sich viel kanalisiert hat, was wir dann eben in diesen sehr starken ablehnenden Narrativen gegen NGOs und deren vermeintliche fehlende Legitimität sehen können. Und deswegen haben wir hier in einer sehr spezifischen Situation Strategien zum Angriff auf die Zivilgesellschaft, die wir in anderen europäischen Ländern und die wir auch in den USA beispielsweise gesehen haben, die nach dem ähnlichen Playbook abgelaufen sind. Der Katalysator waren die 551 Fragen und das haben dann Kreise aufgenommen, um diese Kampagne gegen die Zivilgesellschaft ja, sehr radikal zu fahren.
Ich würde auch noch mal vielleicht den kleinen Schritt zurück machen und noch mal auf das Neutralitätsgebot kommen. Ist das denn überhaupt noch zeitgemäß? Ich meine, wir haben das in einem Bereich, mit dem ich mich ja auch durchaus verstärkt beschäftige, nämlich politische Bildung in der Schule mit dem Beutelsbacher Konsens beispielsweise, wo ja auch als eine Facette drinsteckt, parteipolitische Neutralität von Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kann man aber sagen, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Gesinnung und Haltung. Und ich glaube, dass gerade heute, auch bei dem, was du schreibst, bei dem, was du gerade gesagt hast, aber eben auch, na klar, auch publizierst, aufgeschrieben hast, nämlich, dass dann, wenn solche Debatten, solche Anfragen eigentlich ja gekapert werden vom rechten Rand, von Populisten, von Extremisten, dass wir dann vielleicht sagen müssen, also die komplette politische Neutralität hilft uns an dieser Stelle vielleicht auch nicht mehr weiter. Vielleicht waren wir viel zu lange auch als Gesellschaft, als gesellschaftliche Gruppen, als Einzelpersonen unpolitisch und haben immer gesagt, na, mit Politik will ich nichts zu tun haben. Wir jetzt im Speziellen nicht, weil wir das die Politik zum Beruf gemacht haben als Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler. Aber sehr viele Menschen führen ja vielleicht dann doch ein politikfernes, ein unpolitisches Leben und überlassen es irgendwie anderen. Und vielleicht müssen es dann sogar auch NGOs sein, die sagen, na ja, parteipolitisch geschenkt, aber Haltung ist letztlich vielleicht schon das, was wir zeigen müssen. Und das tun wir, wenn wir auf die Straße gehen und einfach auch mal gegen etwas demonstrieren oder mobilisieren, was uns an der Stelle wirklich wie ein Einriss oder mindestens das Kratzen an der Brandmauer erscheint, was es ja de facto auch ist.
Absolut. Und ich glaube, gerade wenn wir noch die Unterscheidung zwischen parteipolitischer Neutralität und politischer Neutralität anschauen, hilft uns das auch nochmal bei der Einordnung. Also gerade dieses Label politische Neutralität bei den 551 Fragen wurde ja als Kampfbegriff verwendet. Also alles, was mir nicht passt, was gegen meine politischen Interessen verstößt oder dem widerspricht, ist dann eben nicht mehr neutral, sondern das ist parteiisch für die anderen. Und gerade diese Sichtweise ist natürlich extrem verkürzt, weil wenn wir uns die Themen angucken, hier ist ja letztendlich alles politisch. Ich komme aus der Policy-Forschung und die inhaltlichen Positionen sind da natürlich auch immer mit Interessen, mit Präferenzen, mit Machtstrukturen verbunden. Das müssen keine parteipolitischen Machtstrukturen sein, aber die sind bei den Themen da. Und gerade wenn es um Themen wie Menschenrechte, Respekt, Freiheit geht und dann eben quasi auch das Wegnehmen von Freiheit, ist das Grundgesetz ja auch nicht neutral und schon auch nicht politisch neutral. Deswegen müssen wir hier eben gut unterscheiden. Und gerade auch hier sieht das Gemeinnützigkeitsrecht vor, dass in diesen Ausnahmefällen auch dann Tätigkeiten in der Gemeinnützigkeit erlaubt sind, die dann sich eben in diesem großen Ablehnenden gegen einzelne Parteien stellen, wo aber ja auch ein großes Bündnis dahinter steht. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir unsere eigene gesellschaftliche Handlungsfähigkeit nicht nehmen lassen durch ein falsch verstandenes Gefühl von politischer Neutralität. Denn in den Policy-Positionen haben wir automatisch irgendeine Art von Positionierung.
Jetzt würde ich, weil du gerade die Gesellschaft angesprochen hast, da auch noch mal einhaken wollen, nämlich die Frage ist ja, ob man sagen kann, das ist jetzt durchaus kritisch zu bewerten, was da passiert ist, diese kleine Anfrage. Möglicherweise ist das Gute aber in diesem Schlechten, dass die Aufmerksamkeit für NGOs, die natürlich, also die Nichtregierungsorganisationen, die dann um Aufmerksamkeit konkurrieren mit großen und es deutlich schwieriger ja haben, nicht nur in der Pandemie, sondern auch in Normalzeiten mit ihren Anliegen gehört zu bekommen, gesehen zu werden, dass die möglicherweise ja dadurch in der Gesellschaft, weil eine starke Berichterstattung und mediale Ausleuchtung dieses Falls stattgefunden hat, vielleicht einfach mehr gesehen werden, besser gesehen werden. Gleichzeitig sagen die Zahlen, dass das Vertrauen in NGOs in Deutschland im globalen Vergleich deutlich schlechter ist. Jetzt könnte man argumentieren, weil ja auch die globale Lesart, was eine NGO ist, deutlich anders ist, als es eben im deutschen Kontext ist. Eine alternative Erklärung wäre sicherlich, dass Lobbyismus, Interessenvertretung in Deutschland nicht den allerbesten Ruf hat. Wie würdest du das erklären? Und hat das vielleicht dazu geführt, also das Positive im Schlechten, oder das Gute im Schlechten, dass da jetzt mehr Aufmerksamkeit und vielleicht sogar mehr Vertrauen daraus entstanden ist?
Genau, also die Zahlen für 2025 liegen natürlich noch nicht vor, aber zumindest die anekdotische Evidenz und die ersten Datengrundlagen, die fürs laufende Jahr vorliegen, zeigen, dass es hier eben auch einen Mobilisierungsschub und durchaus auch Spenden, Engagement, Eintritt in ja auch wieder Parteien gab. Denn diese Mobilisierung, die wird ja kanalisiert. Einmal über Verbände, NGOs, aber eben auch durch die Parteien. Also hier gibt es zumindest empirische Anhaltspunkte, dass das durchaus der Fall ist. Wir können an der Thematik nochmal über die Wirkung von Politisierung sprechen. Denn ich glaube, wir haben hier in unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus und Zielgruppen eine unterschiedliche Politisierung gesehen. Das heißt also gerade bei denen, die vielleicht in den letzten Jahren und aus der Pandemie kommend sich zurückgehalten haben, hat das tatsächlich zu einer positiven Politisierung geführt, um zu zeigen, Selbstwirksamkeit kann ich über Demonstrationen, kann ich über Engagement in Parteien, in Verbänden, in NGOs erfahren, um hier das dann eben zu nutzen. Das heißt, hier führt Politisierung dann eben auch wieder zur Handlungsfähigkeit und das ist ja sehr demokratiefördernd. Wir sehen andererseits aber auch, dass sich diese Politisierung für verkürzende Feindbild Konstruktionen nutzen kann. Da wir gerade über den Sommer diesen Jahres ja sehr viel von dieser radikalen Rhetorik zu den vermeintlichen Grenzen, die die Zivilgesellschaft, die die NGOs haben sollen, gelesen haben. Und das heißt ja letztendlich auch nicht, dass wir NGOs nicht kritisieren dürfen, sondern wir müssen ja hier einfach nur unterscheiden auf der Handlungsebene oder auf der strukturellen Finanzierungsgrundlage zu agieren. Das heißt, Einzelaktionen, einzelne Protestformen, da gehört es letztendlich natürlich dazu, dass man die dann auch bewerten und kritisieren kann, ohne aber bei jeder zu kritisierenden Aktion direkt auf die Finanzierungsgrundlage eines ganzen Sektors zielen zu müssen. Gerade wenn wir uns hier nochmal in Erinnerung rufen, dass die staatliche Finanzierung ja nur eine Finanzierungsquelle unter vielen ist und gerade hier nur Projektfinanzierung läuft, sondern die Finanzierung des Tagesgeschäfts von politischen Aktionen, die sind ja über Mitgliedsbeiträge, über Spenden, die sind ja sowieso ganz ab von der öffentlichen Hand. Und wenn wir hier das vielleicht nochmal drehen, können wir ja auch nochmal schauen, wie unterschiedlich die Wahrnehmung auf sehr ähnlich lautende Protestformen und Politikformen sind. Ich kann dir nämlich auch erzählen, es gab großflächige Demonstrationen, die wurden zentral organisiert. Hochrangige Politiker aus dem gleichen politischen Lager sind bei diesen Demonstrationen gewesen, haben Reden gehalten, haben die mit der Menge gespielt. Gleichzeitig waren diese Demonstrationen unterwandert und angestachelt von einem gut organisierten Netzwerk von radikalen Akteuren, was in der Konsequenz dazu führte, dass die Regierung ein Vorhaben, das sie verkündet hatte, das ihren langfristigen Zielen entsprach, unter dem öffentlichen Druck zurückgenommen hat. Aber hier spreche ich jetzt nicht von NGOs, sondern hier spreche ich vom Bauernverband, von der Organisation Landwirtschaft verbindet Deutschland und den Protesten im Januar 2024. Von den Akteuren, die jetzt aber die Zivilgesellschaft und die NGOs kritisiert haben im Jahr 2025 und diesen Protesten, lesen wir das nicht, sondern wenn es hier eben der Bauernverband war mit eben dieser radikalen Unterorganisation, dann hatten wir komischerweise diese Rhetorik nicht, sondern erst wenn eben dieses Label Zivilgesellschaft, Organisation, NGO darauf gegeben ist, haben wir diese große Politisierung, die das dann eben kritisch sieht. Und hier sehen wir in aktuellen Studien, die in diesem Jahr rausgekommen sind, wie eben diese Politisierung dazu führt, mit diesen großen Protesten, dass in dem Feld der Agrarsubventionen, der Klimapolitik eben diese Politikstabilität zementiert wird. Und das sehen wir aus Wandelforschung natürlich recht häufig. In anderen Bereichen auch. Und hier müssen wir, glaube ich, die Diskussion über NGOs eben auch einschätzen und in diesen großen Kontext setzen.
Dass sich dann doch die Großen und Starken wieder anders durchsetzen können. Du hast eben angesprochen, es gibt mehr Unterstützung, aber es gibt natürlich auf der anderen Seite auch den Versuch der starken Polarisierung oder des Auseinandertreibens eben auch. Das heißt, die Kritik hat auch zugenommen, ganz, ganz stark auch vom rechten Rand. Du machst zu dem Thema eine Tagung demnächst, Interessen und Interessenvermittlung im Zeitalter von Populismus und Polarisierung. Ich glaube, ganz viel näher kann man da am Puls der Zeit nicht sein. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen Werbung für machen und ein bisschen was zu sagen? Wer kommt da hin und worum wird es euch da im Kern gehen?
Genau, wir machen eine Gemeinschaftstagung. Wir, das ist der DVPW-AK, also die Deutsche Vereinigung für Politikwissenschaft, der Arbeitskreis für organisierte Interessen, bei dem ich einer der Sprecher bin, der Arbeitskreis für Politik und Recht und das Mecenata-Institut für Zivilgesellschafts- und Protestforschung. Zu dritt organisieren wir oder diese drei Institutionen organisieren die Tagung und wir blicken natürlich nach Deutschland auf diese Anti-NGO-Narrative, aber wir blicken natürlich auch in den europäischen Kontext, in den weltweiten Kontext, wo wir auf der einen Seite sehen, dass die Zivilgesellschaft gerne unter Druck genommen wird von Populisten an der Macht, weil sie sich als Feindbild sehr gut eignen, auf der anderen Seite natürlich eine Quelle von demokratischer Resilienz sind und dementsprechend Populisten an der Macht ein Dorn im Auge sein können. Und aus dieser Perspektive, die wir sehen mit populistischen Angriffen auf alle möglichen Institutionen der Demokratie, kommen hier eben auch die organisierten Interessen, die unorganisierten Interessen, die NGOs hier auch wieder mit rein. Denn auch in demokratischen Systemen, wo wir populistische Regierungen haben, müssen natürlich die etablierten Verbände und die NGOs Kontakt mit Ministerien, mit dem Parlament haben. Das heißt, die Arbeitsbeziehungen im Politikgestaltungsprozess, im Lobbyingprozess sind davon ja natürlich geprägt. Und hier schauen wir uns Länderbeispiele an, schauen uns die Rolle von einzelnen Organisationen, von rechtlichen Strategien an und natürlich die Frage, wie wir das erforschen können, mit Blick auf die Policy Community, also wer eben aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Medien hier wie zusammenwirkt und welche Policy Images, also welche Überzeugungen, Werte, Wissensstände hier vorherrschen. Denn genauso wie es eben NGOs als Feindbild geben kann, können die NGOs eben auch als in der Wahrnehmung in diesem Policy Image als Teil von demokratischen Resilienzstrategien gesehen werden, die sich dann eben auch gegen solche populistischen Bewegungen stemmen können. Und genau, das wird Ende Februar in Duisburg stattfinden.
Ja, und damit zahlt ihr letztlich ja auch genau ein in das große Feld der Demokratieforschung, weil das letztlich ja auch eine Facette dann davon ist. Sehr, sehr spannend und ich wünsche jetzt schon viel, viel Glück und wir sind gespannt auf die Studien, die daraus kommen, denn Tagungen sind ja im Prinzip auch immer ein Neubeginn für neue Forschungskooperationen, neue Forschungsideen und so weiter. Wir sind am Ende des heutigen Pausenpodcasts. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Maximilian Schiffers, der heute zu Gast war. Ein wirklich wichtiges, spannendes, sehr aktuelles Thema. Und wir sind auch am Ende des Jahres. Wir haben viele, viele Folgen aufgenommen und Ihnen und euch auf die Ohren gegeben. Das ganze Team des politischen Pausenpodcasts wünscht einen schönen Jahresausklang. Bleiben Sie vor allem gesund und schalten Sie im neuen Jahr 2026 wieder ein. Am 8. Januar wird es mit einer neuen Folge weitergehen. Wenn die Weihnachtspause politisch sein darf, dann diskutieren Sie unter dem Baum oder besser noch, wenn Sie gar keinen Baum haben, vielleicht, dann hören Sie gerne in die alten oder die neuen Folgen hinein. Alte Staffel oder auch die vierte neue Staffel, die im Oktober gestartet ist. Wir freuen uns immer über Feedback. Bleiben Sie uns auf jeden Fall treue Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihnen schöne Weihnachten und alles Gute für 2026.